Der Mindestlohn ist ja nichts anderes als ein Arbeitsverbot für Geringqualifizierte. Bärbel. Oh,
Bas. Ja, ich glaube,
die hasse ich ja, ne? Aber nur, weil die eine Frau ist.
Ja, der Rechtsstaat in seiner jetzigen Form ist eine sozialistische
Kackidee.
Ja, ich bin ja Verschwörungstheoretiker. Du bist komplett unterbelichtet, du hast überhaupt keine Ahnung. Geh dir bitte einen Job als technische Zeichnerin suchen und wenn du keinen findest, dann beantrage halt Bürgergeld. Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll
und Martin Moczarski.
Yeah, ja, schönen guten Tag. Wollen wir heute mal, wir haben uns heute felsenfest vorgenommen, mal so richtig über die SPD abzuledern.
Ja,
das haben wir lange nicht gemacht, ne? Sonst kriegt ja immer nur die CDU und Friedrich Merz ihr Fett weg. Oder die FDP, die mittlerweile keiner mehr kennt. Ja, und die SPD, die kommt nach meinem Dafürhalten immer viel, viel, viel zu kurz. Ja, und da haben sich ja wieder viele, viele Dinge ergeben.
Ja.
Ja, ich glaube, du hast da was Lustiges aufgeschrieben. Das sollte hier das Intro für heute werden.
Genau, so als kleines Intro hat jetzt im weitesten mit der SPD zu tun. Mindestlohn, ne?
Ja.
Ihr schreibt Pascal Success Wegner.
Ja.
Er schreibt, enger Freund von mir ist Chef und Eigentümer eines Edekas. Die Berechnungen, wie er auf den Mindestlohn reagiert, liegen seit Jahren in der Schublade. Mit Verabschiedung des neuen Mindestlohns sind für ihn 6 neue Selbstbedienungskassen beschlossen. Vorher lag die Diebstahlquote so hoch, dass es knapp auf der Kippe stand. Also die Leute haben zu viel geklaut, deswegen haben sich die SB-Kassen nicht gelohnt. Aber mit dem neuen Mindestlohn lohnt sich jede SB-Kasse wirtschaftlich wieder zweifelsfrei für ihn. Also er kommt jetzt damit klar, dass die Leute mehr stehlen, weil es so teuer geworden ist, normale Kassierer einzustellen.
Ja.
Zusätzlich hat er bereits einen vollautonomen Putzroboter im Markt für 6 Testmonate erhalten. Dieser Roboter putzt ohne aufzuhören an allen 7 Tagen und ersetzt weit über eine Putzkraft.
Ja, wie es so schön heißt, der Markt regelt, ja.
Ja.
So auch beim Mindestlohn. Meine Damen und Herren, man weiß ja, der Mindestlohn ist ja nichts anderes als ein Arbeitsverbot für Geringqualifizierte, wenn man so will. Ne? Da wird dann halt in die Vertragsfreiheit knallhart eingegriffen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer dürfen sich untereinander nicht verständigen, zu welchem Preis der Arbeitnehmer seine Dienstleistung gewissermaßen anbieten kann. Dem Arbeitgeber wird verboten, ein Angebot zu unterbreiten, das unter diesem Mindestlohn, unter diesem staatlichen Eingriff liegt. Ja, und so kommt es eben zu keinem Vertrag, zu keinem Arbeitsvertrag. Ein Arbeitsloser weniger, der kriegt jetzt zwar keinen Lohn, ne, darf dann eben hier Bürgergeld beziehen und darf sich dann auch, wie etwas mehr als die Hälfte, sich nicht um Arbeit kümmern. Das stand ja heute in der Bild-Zeitung.
Ja, genau.
Ja. Mehr als die Hälfte der Bürgergeldbezieher haben sich in den letzten, 30 Tagen nicht um Arbeit bemüht, ja, und ich glaube, der Grund war, ja, kein Bock und, gesundheitliche Probleme oder sowas in der Richtung, ne. Ja, so läuft das, ja, SPD, ja, das sind alles so SPD-Ideen, ja, also ich weiß es nicht, aber wie schon gesagt, wir wollten uns heute mal so ein bisschen der SPD widmen, dieser untergehenden einstigen Volkspartei. Ich habe hier 2 wundervolle Umfragen herausgekramt, wahrscheinlich haben Sie die auch immer wieder im Blick. Ja, nach der jüngsten Insa-Umfrage für Bild landet die AfD bei 27% und die CDU bei 24,5%. Damit, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist mittlerweile der größte Abstand, den die AfD nach oben zur CDU je hatte. Und weiter geht's mit der SPD, die bei gerade noch 14,5% liegt, die Grünen bei 11, die Linken bei 10,5, BSW 4, FDP 3,5, sonstige 5%. Aber viel, viel besser als diese Umfrage zur Bundestagswahl, finde ich, die Umfrage aus dem Saarland, also die wären jetzt am kommenden Sonntag Landtagswahlen, wie es denn da aussieht. Und da da ging gestern so eine Umfrage doch erstaunlich viral, ja, weil sie doch den Untergang dieser Sozialistenpartei wie keine andere skizziert, ja. Man muss sich vorstellen, im Saarland, das wissen wir, das ist ein Unikum hier in Deutschland, regiert eine SPD-Regierung alleine, ohne Koalitionspartner, ja. Also wie gesagt, das ist in Deutschland, in keinem anderen Bundesland der Fall. Mhm. So, und die SPD kommt im Saarland auf sagenhafte 27%, die CDU auf 25%, die AfD auf 23%. Ja, das sind so Ergebnisse für die AfD beispielsweise, die vor gar nicht allzu langer Zeit ja nur im Osten möglich waren. Ja. So. Und viel besser ja als diese Zahl, diese 27, das ist der Verlust bzw. der Gewinn der Parteien seit der letzten Landtagswahlen. So, da muss man sich mal vor Augen führen, die SPD ist zur letzten Landtagswahl 2022 auf sagenhafte 43,5% gekommen, hat also nach Adam Riese 16,5% verloren. Das ist mehr als ein Drittel, ja, und das innerhalb von 3 Jahren. Und ja, das, ja, ich weiß nicht, ich habe vorhin noch einen Artikel gelesen in der Saarbrücker Zeitung, mehr als die Hälfte der, ja, Bewohner des Saarlandes sind mit der Regierung nicht zufrieden. Ja, und so schlägt sich das dann auch auf das Wahlergebnis aus. Und lustig.
Da ist ja dann wieder die Frage, was erwarten die eigentlich von der Regierung?
Ich weiß.
Wann sind denn die mal zufrieden?
Ja, das ist eine
doof gefragt.
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, die Leute sind schon zufrieden damit, wenn es ihnen, ja, wenn sie um ihr Leben nicht fürchten müssen, wenn sie die Bahn besteigen oder, weiß ich nicht, einen Weihnachtsmarkt besuchen oder.
Muss man das?
Bitte?
Muss man das oder ist das eine Psy-Op?
Was denn?
Dass man um sein Leben fürchten muss, wenn man die Bahn besteigt oder
also ich habe immer
den
Angst,
Weihnachtsmarkt besucht.
Ja, das ist eine Psy-Op, aber naja, nichtsdestotrotz, es gab mal Zeiten in diesem Land, da konnte man einen Weihnachtsmarkt besuchen, ohne diesen Weihnachtsmarkt vorher hochgesichert, betreten zu müssen. Ja. Ich meine, es ist ja auch der Fall, ist ja in Deutschland mittlerweile der Fall, dass ich weiß gar nicht, ich meine von einem Weihnachtsmarkt gehört zu haben, der abgesagt worden ist, weil die Sicherheitskosten einfach zu groß, zu hoch sind, ja. Mhm. Da müssen dann halt eben, wie gesagt, Poller aufgestellt werden, die kosten alle Geld. Ich habe sogar ich weiß nicht, in welcher Stadt das gewesen ist, da habe ich mich ja echt.
Wo die den Poller hin und her fahren für die Straßenbahn.
Alter, da haben die echt drei Mitarbeiter vom Ordnungsamt abgestellt, die da mit so einem Hebewagen hin und her gehen und den Poller jedes Mal, wenn die Straßenbahn kommt, vor und zurück bewegen. Mhm. Ja, so hat man dann halt 3 Arbeitsplätze für den Staat geschaffen. Ja. Und da fragt man ja nicht nach Mindestlohn.
Aber ich habe dich unterbrochen.
Nein, das ist gar nicht
was
so.
Was wollen die Leute eigentlich? Ich weiß ja, was die Leute wollen. Die Leute wollen das, was die Medien berichten und was man oft genug berichtet, das wollen die Leute dann irgendwann.
Ja, ich denke, die Leute, also ich denke, was den Leuten wirklich so auf den Senkel geht, das ist eben die Tatsache, dass man hier in Deutschland mittlerweile arbeiten kann, wie man will, aber trotzdem es kein vorankommt.
Ja, ja,
also genau. Ich meine, da hat mir gestern meine Frau, die Katrin hat mir gestern so ein Video gezeigt von so einer jungen Frau, Gen Z, ja, die sich einfach mal so ein bisschen ausgekotzt hat, ja, die einfach mal, man könnte sagen, ein bisschen rumgejammert hat nach dem Motto, ja, wie kann das denn sein, ich bin den ganzen Tag am Arbeiten, dann habe ich noch dieses oder jenes und ja, wie soll ich mir denn dann noch ein soziales Leben leisten, ja. So, und was die Gen Z halt wirklich feststellt, wie, ja, ich sag mal, keine Generation vor ihr, seit dem Zweiten Weltkrieg, sag ich mal, die gehen 8 Stunden arbeiten, wahrscheinlich wie alle Generationen vorher auch, also wie die Generation vor ihr auch. Aber sie stellt fest, dass sie trotz Ausbildung, trotz Studium mit einem 8-Stunden-Tag gerade mal so eine Einzimmerwohnung beziehen kann, nicht allzu viel übrig hat, ein Auto kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, ich weiß nicht, die Gen Z bietet da so ein gewisses Potenzial, dass sie irgendwann einmal erkennt, ja, woran es denn liegt. Ja, es liegt daran, dass der Staat dir wirklich an allen Ecken und Enden das Geld abzieht. Also ob du jetzt dein Geld verdienst, ja, Beiträge, die werden halt eingefahren. Und auf der anderen Seite, ja, wenn du Geld ausgeben willst, ja, wird es auch immer teurer, ja. So und das.
Ja, aber da gibt es ja Auswege raus. Ich meine, es gibt ja auch in der Gen Z genug Leute, die machen mit Bitcoin rum, die machen mit Aktien rum, die gucken, dass sie so viel Geld wie möglich beiseite und investieren können, um dann in Zukunft was davon zu haben und so. Aber die Leute, die das nicht tun, ja, die sind natürlich lost.
Die sind lost. Ja, absolut, das ist ja richtig. So, aber da muss man natürlich auch sagen, das meine ich ja eben mit Potenzial. Also die Gen Z bietet so ein gewisses Potenzial, weil es eben in dieser Generation mehr und mehr junge Leute gibt, die sich eben für diese Dinge öffnen, weil sie eben sehen, okay, da gibt's ein Problem, da gibt's ein gewaltiges Problem, da ist dieser Staat, der lässt mich einfach nicht gedeihen, ja, der lässt mich mit meiner Früchtearbeit nicht wirklich gut leben, ja, da muss ich mir andere Auswege suchen, so.
Genau,
und ich denke, das wird auch kommen, also die Gen Z, die wird dann ja irgendwann einmal, die ist ja noch flexibel, ja, also so ein paar, ja, ich sag mal, diese alten Gewohnheiten, diese alten Regeln aus, ja, die frühere Generation befolgt haben, die gelten ganz einfach nicht mehr. Ne? So, und da weiß man, okay, ich werde mich jetzt um mich selbst kümmern müssen, damit ich irgendwann einmal in, weiß ich nicht, paar Jahren dann noch irgendwas davon habe, dass ich dann auch täglich 8 Stunden arbeiten gehe, ja. So, also, wie gesagt, da bin ich relativ hoffnungsfroh, dass diese Generation es vielleicht, ja, peu à peu lernen wird und, ja, wozu man sagen muss, auch ältere Generationen haben das ja irgendwann einmal erkannt. Ich meine, sogar mein Vater hat auch sein Geld in Aktien gelegt, ja, so als normaler Arbeiter bei Mercedes-Benz. Der wusste ja, ist doch super, Aktien steigen, Dividende, perfekt. Ne? Ja. So, und ja, wir wollten über die SPD abledern. Genau.
Ja, aber man schweift
so, ja schon wieder ganz vom Thema
ab. Ich sorge ja immer für die ganzen Abschweifer.
Nein, das ist doch, ne, das ist ja hier.
Ja, genau, wir waren ja bei der SPD und die Leute sind so unzufrieden mit der Regierung.
Ja, genau.
So. Also SPD-Alleinregierung im Saarland. Und die Leute sind jetzt praktisch erstmalig unzufrieden, so
ja,
gesehen.
Erstmal, ja, eigentlich.
Also, wenn man ihr Wahlverhalten als Kollektiv sehen will, ja, und haben quasi immer eine SPD zur alleinigen Herrschaft quasi verholfen, sind sie jetzt mal unzufrieden.
Ja.
So, nach 70 Jahren merkt man es mal.
Ja, dazu muss man sagen, vorher ging es den Leuten wahrscheinlich.
Wobei man auch sagen muss, dass die SPD sich auch verändert hat, ne?
Ja,
also,
ich denke schon, ja.
Die SPD ist ja weit davon entfernt, eine SPD der 90er Jahre zu sein.
Also hier diese Klienten, das hatten wir, glaube ich, auch schon.
So Helmut Schmidt oder so, ja. der rotiert ja im Grab.
Ja, absolut.
Also, da kannst du einen Generator dranhängen.
Damit wäre das Energieproblem gelöst. Einfach mal Generatoren an die ganzen Gräber anschließen.
Von toten Politikern.
Die jetzt im Grabe rotieren. Was ist aus meiner SPD geworden?
Ja.
Gilt aber bestimmt auch für die CDU oder CSU.
Ja, ja.
Mein
die
Gott,
FDP.
Ey.
Alle.
Ey, allein,
alle.
Ich sag dir, ich alle. Einblendung jetzt.
Nein.
Ich glaube allein hier der Generator von Franz Josef Strauß, der würde ganz Bayern versorgen, ja. Also so wie der rotiert beim Anblick von Söder. Ja. Wie dem auch sei, was ich lustig fand, also wie gesagt, diese Umfrage hier aus dem Saarland, ne, wie die SPD auch darauf reagiert, das ist das Allergeilste. Ja. Ne? Da hat die SPD Saar, wie gesagt, bei Facebook und ich glaube auch auf allen anderen sozialen Kanälen, verkündet zu diesem katastrophalen Umfrageergebnis, zu diesem absoluten, fast schon beinahe Totalverlust, ja, zu diesem Pulverisierung der eigenen Größe. Achtung, erster Punkt. Die SPD bleibt stärkste Kraft. Ja, das gilt es jetzt zu betonen. Also ich meine, bei den geringen Abständen könnte es einem schwerfallen, festzustellen, ja, welcher von diesen 3 Strichen ist denn jetzt der höchste? Sie sind nämlich alle relativ eng beieinander, ne? Und das nach einer Alleinregierung. So, und was noch? Anke Rehlinger überzeugt. Ja, die Leute sind absolut überzeugt von der Dame. Deswegen sind auch 53% mit der Regierung unzufrieden. Und das Allerbeste. Die CDU profitiert nicht. Na, stell mal vor.
Aber wer profitiert denn da?
Ja, das wollen sie nicht sagen. das sagen sie dann halt hier so ein bisschen verklausuliert. Das Umfragehoch der AfD ist ein Auftrag.
Ein Auftrag?
Ja, das ist ein Auftrag. Warte mal, ich zitiere mal weiter. Der Wert der AfD kann niemandem gefallen, außer vielleicht den AfD-Wählern.
Ja.
Weil diese Partei keine Antworten auf die Probleme der Saarländerinnen und Saarländer hat. Aufgabe der politischen Mitte ist es, genau die Probleme zu lösen, die wir verursacht haben. Nein, ich mach Spaß. Von denen die AfD lebt, ja. Wer verursacht denn diese Probleme? Es sind die Politiker, die jetzt gerade in der Regierung sind. Ja, aber das wird so komplett ausgeblendet. Ja,
dass ja, man ihre Handlungen haben keine Konsequenzen.
Nee, absolut nicht. Ne?
Alles, was Schlechtes passiert, kann nichts mit ihren Handlungen zu tun.
Nee, absolut. Ja, es ist so. Es ist so. Also das scheint die Realität dieser SPD-Politiker zu sein.
Um mal wieder ein bisschen frauenfeindlich zu sein. Christian Schneider nennt das Chick-Think.
Ah, Chick-Think.
Ja, also du dieses ich sehe nichts. Also ich habe irgendwas getan, eine Handlung oder so und daraus sind Konsequenzen entstanden und die sehe ich nicht. Und wenn ich die sehe, dann ist jemand anders schuld.
Ja, genau. Ich fahre über eine rote Ampel, verursache einen schwersten Verkehrsunfall und sage, wer hat die Ampel dahingestellt?
Ja, und
Ja, so ist es. Ja, passt schon. Das passt schon genau und das passt ja auch so gut, ja, so gut zu der Dame, die ja jetzt gerade in aller Munde ist. Wie heißt sie? Bärbel Bas. Ja, ich glaube,
die hasse ich ja, ne? Aber nur weil die eine Frau ist. Nur weil die eine Frau ist, nicht weil die Unsinn redet. Ich hasse die nur weil die eine Frau ist.
Ja, die Leute glauben dir das.
Ja.
Das mit der Ironie, das versteht nicht jeder.
Das versteht nicht jeder.
Aber wie gesagt,
muss man immer kennzeichnen.
Eben, Ironie jetzt. Ja, das sollte, vielleicht brauchen wir da wirklich
so ein Schild hier hinhängen. So.
Ja, Ironie.
Können jeder so den Button drücken, wenn er gerade ironisch ist?
Ja, genau.
Oder das sarkastisch.
So wie bei Stefan Raab damals. Ne? Weißt
dieses
du noch,
Nippelboard. Dieses Keyboard?
Ja, das brauchen wir. Ja,
geil.
Wir
Einblendung, da können wir das Einblendung jetzt auch sparen und drücken einfach da drauf.
Genau, und dann wird das automatisch eingeblendet. Dann kommt hier so ein Ding runtergefahren und dann ist dann da die Einblendung.
Ja,
wir überlegen ja aufzurüsten, meine Damen und Herren. Ja, ja, wie gesagt, Bärbel Bas, ja, die ist ja derzeit in aller Munde und es fing an letzte Woche mit diesem Auftritt vor diesem Arbeitgeberverband, wo sie da ausgelacht worden ist. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon mal darüber geredet. Aber das Geilste ist ja, was sich daraus so entwickelt. Ja, ich habe jetzt mal hier so die Überschriften der letzten Tage herausgesucht aus den Mainstream-Medien, die ja eigentlich schon für sich sprechen, ja. In der Welt heißt es dann, Auslachen einer Ministerin geht überhaupt nicht.
Das ist quasi Majestätsbeleidigung.
Mirsch ermahnt Arbeitgeber, ja. Ja, wieso geht das nicht?
Ja, weil das Majestätsbeleidigung ist. Das ist ein reines Autoritätsargument. Eine Ministerin lacht man nicht aus. Das ist genauso wie, ja, Hitler verurteilt man nicht.
Der war auch Politiker.
Also einen Bundeskanzler kannst du ja wohl nicht auslachen. Einen Bundeskanzler kannst du ja wohl nicht verurteilen oder kritisieren.
Nee, der kann Bullshit reden.
Das ist ein reines Autoritätsargument.
Ja, absolut. Ja, Mirsch war das. Mirsch ermahnt Arbeitgeber. Ja, ich meine, aber wenn die Dame halt so humoristisch auftritt, was soll man da machen? Soll man sich das Lachen verkneifen?
Ja, vermutlich. Durfte im SED-Parlament gelacht werden?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ähnlich. Ne? Ja. Also da hat man über die Parteiführung nicht gelacht.
Nee.
Und wer es getan hat, der ist dann in irgendwelche Erziehungsanstalten gewandert.
Ja. Beim Rausgehen schon.
Ja.
Kommen Sie mal mit.
Ja, oder auch, das wissen wir ja. Also wer sich in der DDR seinerzeit, also unter diesem SED-Regime, wer sich da über Politiker in einer
staatsfeindliche Hetze.
Ja, absolut.
Staatsfeindliche Hetze.
Dann bist du eingefahren, ne? Aber so fängt es an. Das ist das Denken. Und das ist aktueller denn je. Aber das Schöne daran ist, du erkennst halt auch genau daran. Du erkennst an diesen hochempfindlichen Reaktionen dieser Leute, dass denen selber der Arsch eben, wie gesagt, auf Grundeis geht, dass die merken so, ich kann jetzt nicht mehr. Mir fehlen alle Argumente, mir fehlt wirklich alles, was ich den Leuten entgegenbringen kann. Ich bin nämlich, also dieses Lachen, das ist ja das Witzige, ne? Der Teufel hasst es ja, wenn Leute lachen. So, also Lachen entwaffnet ja, Lachen befreit und Lachen, ja, nimmt einem gewissermaßen die Autorität. Also wenn du jemanden auslachst, dann ist die Autorität pulverisiert. Ja, dann ist das halt eine Witzfigur, dann ist das halt keine Ministerin mehr, dann ist das kein Regierungsmitglied mehr, dann ist das eine Witzfigur. Und so hat sie sich ja letzten Endes auch präsentiert. Ja, ich meine, wir wissen, worum es geht. Sie hatte, ich meine, da muss man drüber lachen, ja. Also nach dem Motto, die Beitragszahler, ja, die haben wir verschont. Das zahlt der Steuerzahler.
Dass die Schnittmenge der Beitragszahler und Steuerzahler wirklich enorm ist, ne? Also es gibt vielleicht Beitragszahler, die keine Steuern zahlen, weil die relativ wenig Einkommen haben. Aber im Prinzip jeder Steuerzahler ist auch ein Beitragszahler. Außer Freiberufler und
Selbstständige. Also Unternehmer, die zahlen ja, glaube ich, dann nicht.
Die zahlen keine, also zumindest keine Rentenbeiträge, aber andere Sozialversicherungen.
Ja, oder Privatiers oder sowas.
Privatiers,
in der Richtung, ne? Ja. Also Leute, die dann halt mit
aber sonst ist die Schnittmenge schon enorm.
Die ist schon sehr, sehr groß.
Die der Beitragszahler und die der Steuerzahler.
Das hat sie aber nicht erkannt. Und dass sie das als, dass sie das als Regierungsmitglied nicht erkannt hat, das kann natürlich für den einen oder anderen Lacher sorgen. Ne? Das ist ja nicht ungewöhnlich, würde ich sagen. Also ich hätte wahrscheinlich auch gelacht, ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich gelacht hätte. Wahrscheinlich hätte ich ja den Kopf geschüttelt. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht also ich meine, Lachen ist doch noch echt das die angenehmste Reaktion von allen, die man ihr entgegenbringen kann, statt diese Frau direkt hochkant vom Podest zu nehmen und zu sagen, du bist komplett unterbelichtet, du hast überhaupt keine Ahnung, geh dir bitte einen Job als technische Zeichnerin suchen und wenn du keinen findest, dann beantrage halt Bürgergeld, ja, oder sowas. Also eigentlich weiß jeder, diese Dame hat von Tuten und Blasen absolut überhaupt keine Ahnung.
Würde ich auch unterstellen. Würde ich auch unterstellen.
Ja, und sitzt trotzdem da und redet vor Leuten, also das ist auch so symbolisch, ne, vor den Arbeitgebern. Mhm. Vor den Arbeitgebern, das sind die Leute, die hier dafür sorgen, dass andere Menschen hier mehr oder weniger ein erträgliches Einkommen haben. Mhm,
ja.
Damit sie sich um sich selber sorgen können.
Ja, aber das sind wir ja bei SPD und der Ideologie, die da vorherrscht. Wobei ich ja nicht allen SPD-Lern das unterstellen würde, Helmut Schmidt zum Beispiel oder so, der hätte Arbeitgeber niemals so angegangen, glaube ich. Aber es ist aktuell vorherrschende, also ist ja, es kommt halt alles aus diesem kommunistischen, aus dem Klassenkampf und ja, irgendwie den Feind da erkennen. Arbeitgeber sind alles Ausbeuter. Mhm. Es gibt keine guten Arbeitgeber. Mhm. Da habe ich letztens noch gelesen, dann einen Kommentar dazu. Ja, noch nie hat ein Arbeitgeber für bessere Bedingungen gesorgt. Noch nie von sich aus. Noch nie. Mhm. Also der Arbeitgeber ist immer der Feind, immer der Ausbeuter. Mhm. Und wenn die nicht so spuren, also aus der Politik jetzt raus, oder sie ist ja eigentlich, also die könnte genauso gut für den DGB sprechen. Mhm. Also das ist 1:1 das Gleiche quasi, was die da sagt. So, und dann stellt sie sich da hin und sagt, ja, hier, die sind unser Feind. Mhm. Jetzt habe ich erkannt oder erst recht wieder erkannt, das hat die ja dann auf der Juso-Veranstaltung danach gesagt, wo eigentlich die Feind ist oder wo eigentlich die Linie ist. Mhm. Die ist nicht zwischen jung und alt, reden wir ja wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber, die ist zwischen arm und reich. Und da hat sie erkannt, wer der Feind ist. Diese Männer, die da in ihren Sesseln sitzen mit ihren Maßanzügen, und die sind der Feind.
Ja.
Die müssen wir bekämpfen mit allen Mitteln. Ey, mach. Ich will das sehen. Wenn die alle sagen, wenn die alle den John Galt machen und sagen, okay, tschüss. Ich gehe. So.
Sind da mal weg.
Wie BASF? Gibt's gar nicht.
Ich stelle mir mal.
Wie Bäckereien?
Dann werden nicht mal mehr Saugroboter eingestellt, ne?
Muss man sich mal vorstellen. Wozu auch? Okay.
Aber gibt ja nichts mehr zu. Aber gerade wo du das jetzt hier ansprichst, ja, es sind ja noch weitere Schlagzeilen in den letzten Tagen erschienen, beziehungsweise gestern. Also erstmal, es hat sie gekränkt.
Ja. Das habe ich sofort gesagt. Das war, als sie auf der Bühne stand da bei den Jusos, habe ich gesagt, oh, das ist gekränkter Narzissmus.
Ja, das hat sogar hier Julian Reichelt sofort erkannt. Also sie wurde ihres Statuses beraubt.
Ja.
Also von der einen auf die andere Sekunde, ne, ich meine, Regierungsmitglied jetzt und Witzfigur im nächsten Moment. Mhm. Das kann auch wehtun, ich kann das verstehen. Also ich habe da sogar so ein gewisses Verständnis habe ich dafür. Also ich kann es in Anführungsstrichen, ne, man ist ja ein empathischer Mensch, ja, deswegen ich kann das schon
und man erkennt auch Narzissten.
Na klar.
Und man weiß, dass die eigentlich auch nichts dafür können.
Ja, aber das sollte doch dann eigentlich behandelt werden, wenn es so pathologisch ist,
also
wie jetzt,
zumindest, ne? Sollten solche Leute mal keine verantwortungsvollen Positionen haben, wo sie irgendwie über Millionen Menschen entscheiden.
Ja, nicht mal zwei oder drei
Menschen.
Nicht
mal zwei oder drei.
Das reicht schon.
Die sollte ihre Kinder ins Heim geben, wenn sie welche hat.
Also sie.
sie fühlte. Ich übertreibe hier wieder ein bisschen, ja, okay.
Echt?
Nee, vielleicht nicht.
Naja, Bas fühlte sich jedenfalls von den Arbeitgebern missverstanden. Ich weiß es nicht. Was gibt es da misszuverstehen?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, die
Arbeitgeber. Irgendwer hat es ja nochmal versucht zu erklären, dass wie ich habe ja eben gesagt, die Schnittmenge ist groß.
Ja.
Ja, und natürlich, es gibt auch Ausnahmen, wo ein Steuerzahler kein Beitragszahler ist und ein Beitragszahler kein Steuerzahler. Ja, aber das Gros ist ja, dass das die gleichen Menschen sind, die gleichen Individuen sind. Und da haben sie das dann irgendwie und halt mit, ja, Steuern und Beiträge, die sind ja auch rechtlich was Unterschiedliches und so. Aber fürs Individuum macht es keinen Unterschied, was ihr da in eurem Konstrukt Rechtliches draus macht. Er kriegt's weggenommen. So, für mich als Individuum, ich bekomm's weggenommen. Wie ihr das nachher nennt und wie ihr das nachher verteilt und wohin das geht und mit welchem Schlüssel und das interessiert mich überhaupt nicht. Oder ob das einen Einsatzzweck hat oder zweckgebunden oder nicht, es interessiert mich nicht. Ihr raubt mir das Geld und dann gebt ihr das aus, wofür ihr es möchtet. So, das ist das Ding. Und das zählt ja für jeden. So, ja. Und ja, da kommen wir ja schon fast wieder zu dem mit der Rente und so.
Ja.
Dass sich da irgendwie die Leute ja jetzt irgendwie auf den Fuß getreten fühlen, irgendwie mit wo wollte ich hin?
Gute Frage.
Ja, mach du doch einfach weiter.
Ja, ich wollte vielleicht noch ergänzend sagen, ich habe das nicht so gemeint. Baas verteidigt Äußerungen über Arbeitgeber, finde ich auch sehr lustig. Bringt dich das weiter?
Ja, nee.
Sie hat es nicht so gemeint?
Ach so, nee, sie hat es nicht so gemeint. Ja, ist halt, das sagt sie halt dann einfach so. Ich meine, sie hat ja nicht mehr erklärt, wie sie es denn gemeint hat am Ende. Ich meine, am Ende, wie gesagt, da irgendwo in der Talkshow war da irgendwie so ein anderer Typ, der sie verteidigt hat und meinte halt irgendwie, ja, dies und das.
Das
ist ja nicht das Gleiche. Und
war das nicht quasi Kanzler Klingbeil? Der prangerte dann den Sexismus an. Trifft immer Ministerinnen.
Ich meine, das wären andere, aber das ist ja auch, ja.
Ja, also das sind dann diese Schutzbehauptungen.
Deswegen habe ich ja gesagt, ich hasse die nur, weil die eine Frau ist, nicht weil die dummes Zeug erzählt.
Ah, ja, jetzt verstehen das auch die Zuschauer.
Jetzt verstehen es die Zuschauer, du hast es ja vorher schon gewusst. Nee, aber das ist ja auch lächerlich, ne? Also angeblich, dass die Arbeitgeber die da nur ausgelacht haben, weil sie eine Frau ist. Das ist halt, wie oft wird denn Alice Weidel ausgelacht auf ihren Veranstaltungen zum Beispiel?
Das ist eine gute Frage, je nachdem, wo sie eingeladen wird. Ne?
Also ja, ich glaub, stimmt. Ja gut, wenn die bei irgendwelchen Kommunisten eingeladen wird, wird die da auch ausgelacht.
Ja, im günstigsten Fall. Wenn nicht sogar
getötet.
Ja, oder mit irgendwelchen Sachen beschmissen. Ja. Also insofern, wie gesagt, das Lachen, das war echt noch die mildeste Form der Kritik, die man Bärbel Baas gegenüber kommunizieren konnte. Aber selbst das ist ihr zu hart. Ne? Das will sie nicht mehr gelten lassen, ja. Woran man auch wirklich erkennt, okay, wir haben es hier mit einer Figur zu tun, die, wie gesagt, offenkundig in ihrem Elfenbeinturm gefangen ist, überhaupt gar keinen Sinn mehr für die Realität da draußen hat.
Das Gefühl hat, dass das Geld, was im Steuertopf ist, denen frei zur Verfügung steht.
Ja, dass sie ein Anrecht darauf hat.
Dass eigentlich Bärbel Baas jetzt gerade die Rente gerettet hat mit ihrem Geld, weil das ist ja ihr Geld, was im Steuertopf ist.
Apropos Rente, da sind wir ja auch.
Ja, da wollte ich ja eigentlich jetzt irgendwie eine Überleitung machen, die ich verkackt habe, aber.
Ach so, ja, wieso? Können wir ja direkt dran anschließen. Das Rentenpaket des Grauens, so nannten wir das.
Ja, ich finde so geil, wie diese ganze Debatte geführt wird, wie ich die wahrnehme. Ich nehme diese Debatte als etwas wahr, als ob da irgendwas fundamental geändert wird, was hart umstritten werden muss. Und am Ende geht's nur darum, irgendwie das Rentenniveau auf 48% für ein paar Jahre zu halten und dann irgendwann auf 49%. Also im Prinzip ändert sich überhaupt gar nichts am Rentensystem. Also Und da wird jetzt so getan, als ob das irgendwie. Ich würde gerne mal wissen, wenn wirklich mal eine Reform debattiert wird, wie dann die Debatte aussehen muss. Wenn jetzt schon mit allen Mitteln und mit Intrigen und ich weiß genau, wer hier geklatscht hat und wer nicht. Und jetzt hole ich mir hier die Bestätigung bei den Kommis. Und weiß ich nicht, wohin geht's denn, wenn wir jetzt sagen, okay, pass mal auf, dieses Rentensystem ist nicht finanzierbar. Eure Migration scheint ja auch nicht zu funktionieren.
Hat die Rente auch nicht gerettet.
Hat die Rente auch nicht gerettet, ja. Also Fratscher hat ja vor 10 Jahren, war es Fratscher? Ich weiß nicht.
Ja, natürlich.
Fratscher hat ja vor 10 Jahren gesagt, die Flüchtlinge werden unsere Rente bezahlen.
Ja, daraus ist nicht allzu viel geworden.
Da ist nicht allzu viel draus geworden. Ja, aber es ist halt, also ich würde echt gerne mal eine wirkliche Debatte darüber sehen, wie wir diese Scheiße jetzt, weil am Ende, das Ding ist gescheitert. Irgendwer muss jetzt die Kosten tragen. Irgendwer muss die Kosten tragen. Du kannst es nicht einfach wegwünschen dir. So, entweder zahlen die Rentner die Kosten oder die Einzahler zahlen die Kosten.
Ja, also die junge Generation.
Einer von beiden muss sie zahlen.
Die Gen Z oder die Gen Alpha oder wie auch immer. Die Generations, die noch ein bisschen was Zeit haben bis zur Rente. Vielleicht auch die Gen X, so wie ich. Ne?
Ja.
Ja.
Nee, genau.
Ja, nee, das wird ja unweigerlich auf uns zukommen, dass diese Reform kommen wird. Also man weiß, die Beiträge werden entweder in unermessliche Höhen schießen, sodass einem wirklich gar nichts mehr vom eigenen Einkommen bleibt. Oder aber man wird in den sauren Apfel beißen müssen und sagen müssen, okay, pass auf, es gibt keine Rente mehr. Oder es gibt halt nur noch, ich sag mal, eine Rente bis zu einem gewissen Limit. Ja, also das könnte ich mir vorstellen, dass man, ich sag mal so, vielleicht so einen gewissen Mindestbetrag. Also, dass man eine gewisse Mindestrente zahlt und dann auch so eine gewisse Höchstrente. Also, egal wie viel du bezahlt haben wirst, egal wie viel dir zusteht, ob dir jetzt 2.000, 3.000 oder 4.000 Euro Rente zusteht, du bekommst halt nur noch 1.500, damit du gerade so über die Runden kommen kannst oder sowas in der Richtung. Das steht an. Und ich könnte mir diesbezüglich auch vorstellen, dass man, du kennst mich ja, ich bin ja Verschwörungstheoretiker, ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, dass die AfD hier früher oder später übernehmen wird. Mittlerweile denke ich eher früher.
Also, das glaube ich auch.
Und ich denke, oder was heißt ich denke, also ich bin eigentlich auch der felsenfesten Überzeugung, dass diese wundervolle Aufgabe ihr überlassen wird. Ja, also man hinterlässt hier im Prinzip verbrannte Erde, wirklich weitestgehend finanziell, wirtschaftlich, gesellschaftlich, alles Mögliche. Also man hinterlässt verbrannte Erde und wird dann im Prinzip diese verwüstete Landschaft dann einer AfD übertragen können, die dann tatsächlich die in Anführungsstrichen Lösungen wird finden müssen. Und daran führt dann auch nichts vorbei. Also dann werden die Schmerzen kommen. Dann denke ich auch, dass diese Debatte beispielsweise über die Beamtenpension und so weiter, ob jetzt Beamte in diesen Rententopf einzahlen wollen, ja. Ich meine, letzten Endes wissen wir beide, staatliche Rente gehört eigentlich komplett und gänzlich abgeschafft, aber wir wissen auch, die AfD ist eine Partei und die AfD wird es sich auch nicht mit den Rentnern vollständig vergraulen wollen. Also wird man versuchen, diesbezüglich einen Schritt zu gehen, der wahrscheinlich echt tatsächlich sehr, sehr schmerzhaft sein wird, allerdings vornehmlich für Beamte. Ja, und zwar, wir wissen, Beamte beziehen ja ungleich mehr Geld, also Beamtenpensionen sind ja ungleich höher als hier die staatliche Rente. Mhm. Und ich denke, da wird es vermutlich, also das wäre jetzt so der naheliegendste Schritt, dass man hingeht und sagt, okay, Schluss damit. Es gibt keine Beamtenpensionen mehr. Das ganze Geld, diese ganzen Töpfe und so weiter werden einfach fusioniert und ein Beamter, egal wie viel der jetzt an Bezügen, weiß ich nicht, bekommen hätte, der bekommt jetzt halt nur noch den Maximalbetrag von, weiß ich nicht, 1.500 Euro oder so. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine.
Aber das schiebt das Problem auch nur auf.
Natürlich schiebt es das Problem auch nur auf. Also man wird natürlich hingehen müssen und dann peu à peu in so eine, wie nennt man das, kapitalgedeckten Rententopf überzugehen, indem man, weiß ich nicht, keine Ahnung, in Aktien investiert und weiß ich nicht was. Also, dass man.
Ja, wobei das dein Problem eigentlich nicht löst.
Nee. Also, dass die Lösung wäre natürlich nur diesen Rententopf, also diese Rente, diese staatliche Rente komplett abzuschaffen.
Ja, ja, klar.
Es ist ja nichts mehr da. Es ist ja eigentlich nur noch ein großes schwarzes Loch, was da existiert. Ja. Eigentlich müsstest du dieses große schwarze Loch beseitigen.
Und sagen, du dürftest aber auch nicht irgendwie dann wieder andere planwirtschaftliche Elemente einführen, wie wir fördern wir fördern, dass die Leute privat in Aktien vorsorgen.
Gar nichts.
Weil dann hast du nämlich das gleiche Problem, was die USA demnächst haben werden. Denn die USA haben ja sehr, sehr viel auf Aktien gesetzt, um dann für das Alter vorzusorgen. So, aber diese Aktien kann ich ja nicht essen. Und mit den Aktien kann ich nicht einkaufen gehen. Das heißt, ich muss einen Käufer finden für diese Aktien. Und wenn es keine Käufer für die Aktien gibt, hast du auch verloren.
Wobei die ja von den Dividenden leben, nicht so sehr von den Aktienverkäufen.
Ja, ja.
Also das sind ja...
Aber das funktioniert ja auch dann nur, wenn du Wirtschaftswachstum hast. Also da bist du auch wieder vom Staat abhängig. Am Ende, also das Beste wäre ja, also zumindest nach meinem Stand, meiner Überlegungen, eigentlich, wenn man eine goldgedeckte Währung hat, oder eine Goldwährung hat, die 100% goldgedeckt ist, und dann fürs Alter im Gold spart. Und wenn dann das Gold weiterhin die Währung bleibt, die alle benutzen, dann hast du nicht diesen Transfer von, ich habe hier irgendwie Rentenpunkte oder ich habe Aktien oder ich habe Gold und muss das jetzt verkaufen für Euros, um damit, du bezahlst halt einfach im Supermarkt mit Gold. So, du hast diesen Wechsel nicht nochmal. Und damit die Abhängigkeit davon, dass es irgendjemand annimmt, wodurch das dann quasi auch zu einem Ponzi-Schema werden kann. Am Ende, diese ganzen kollektiven Systeme, diese ganzen kollektiven Vorsorgesysteme, am Ende enden die alle irgendwo in Verteilungskämpfen nachher. Also deswegen, also ja, wie gesagt, das Optimum wäre wahrscheinlich in dem Geld zu sparen, was man benutzt, weil man dann eben diese ganzen Negativeffekte nachher nicht mehr hat. Das Problem ist natürlich, du kannst ja jetzt gar nicht in Euro sparen, weil wenn du jetzt 100 Euro auf die hohe Kante legst für die Rente, kannst du dir dann ein Eis von kaufen oder sagen wir mal irgendwie eine Packung Nudeln und ein bisschen Soße oder so, ja, wegen der Inflation. Du kannst ja im Euro nicht sparen für die Rente. Geht ja gar nicht und deswegen bräuchst du eigentlich Gold. Aber dann auch als Währung und nicht nur als Asset, dass man wieder in die Währung zurücktauscht. Keine Ahnung. Also
du sagst jetzt Gold. Du sagst Gold und nicht Bitcoin.
Ja, nee, es geht genauso mit Bitcoin. Nur ich kenne ja unsere Zuschauer, die mögen ja lieber Gold.
Ja.
Und deswegen, ja, es geht ja mit beidem. Also ja. wenn Bitcoin das allgemein akzeptierte Zahlungsmittel ist und deflationär wirkt wie Gold, dann funktioniert das ja genauso in der Rente dann von seinen Bitcoins einfach im Supermarkt einzukaufen. Ne? Also jetzt Zustand muss man die Bitcoins ja in Euro tauschen. Das heißt, du musst dann jemanden finden. Also teilweise haben diese Ökonomen da ein bisschen recht, wenn sie sagen, ja, im Prinzip ist alles ein Schneeballsystem, weil alles daran hängt, dass du das in Euro tauschen musst. So, und dann, kollabiert das halt irgendwann. Dann baust du Blasen auf und die können dann irgendwann nicht mehr bedient werden, wenn nicht mehr genug Nachfrage entstehen. Ja, und dann, also deswegen sage ich, man sollte nicht fördern, dass alle in Aktien investieren, sondern im Prinzip soll jedes Individuum selbst entscheiden, was es für sinnvoll erachtet und wo es das Risiko sieht oder das geringste Risiko sieht und da rein investieren. Und dann streut sich das automatisch über die Gesellschaft. Dann gehen die einen in Immobilien, die anderen gehen in Aktien, die anderen sparen ihr Gold und legen ihr Gold zurück. Dann ist ja okay.
Ich habe ja auch ein ganz verwegenes.
Sonst hast du halt dieses Klumpenrisiko, weißt du? Alles an einer Stelle zu haben.
Also ich habe ja noch einen ganz anderen, total verwegenen Gedanken. Der hat mit diesem ganzen Finanzgedöns eigentlich kaum was zu tun, aber ich persönlich empfinde den Gedanken als immer sinnvoller, tatsächlich eben in familiäre Strukturen zu investieren. Also dass man, wie gesagt, weiß ich nicht, heiratet, dass man Kinder kriegt und eine Familie aufbaut. Ja, so eine Familie, auf die man sich dann, ich sag mal, in Anführungsstrichen auch im Alter ein Stück weit verlassen kann.
Ja, also das sind dann wieder so Verträge im Kopf.
Ja, was heißt Verträge im Kopf? Also ich meine, pass auf, worauf ich hinaus will.
Ich habe Nachwuchs, damit er sich um mich kümmert. So, aber du hast keinen Anspruch darauf, dass
natürlich
dein Nachwuchs
hast, sich um mich kümmert. Du hast vollkommen recht, du hast keinen Anspruch darauf. Aber ich meine, es ist das, was seit Jahrtausenden funktioniert hat. Und es ist das, was weltweit auch noch funktioniert, da wo es kein staatliches Rentensystem gibt. Ja. Und man weiß das so man weiß das zum Beispiel aus Asien, Philippinen und so weiter. Also da weiß man, ja gut, da sind die Alten, die sind dann halt bei der Familie immer noch. Da wird sich dann wie selbstverständlich um diese Leute gekümmert, um die Alten, um die Oma, um die Uroma wird sich halt gekümmert. Und das war, man muss es einfach so sagen, das war schlicht und ergreifend der natürliche Zustand, dass du dich um deine Kinder kümmerst und dass die Kinder sich dann irgendwann einmal im Alter, wenn du zu alt bist, dass sich die Kinder dann um dich ein Stück weit kümmern. Also ich meine, das ist jetzt Zwar keine materielle Versorgung.
Ich halte das auch für kein schlechtes Konzept.
Aber das ist, das ist eigentlich so komplett in Deutschland so komplett verloren gegangen. Dieser Gedanke so, ich habe doch eine Familie und da geht es eben auch nicht um dieses, wie soll ich sagen, dieses Berechnende, dass man denkt, ja komm, ich mache mir jetzt Kinder, damit die mich dann im Alter versorgen. Es geht einfach darum, das war mal irgendwann vor noch nicht allzu langer Zeit irgendwie schon so ein
Zustand. Es war einfach gelebte Realität.
Und man muss dazu sagen, das wird ja heutzutage auch so wieder ein Stück weit, vielleicht glücklicherweise sogar, so ein bisschen romantisiert, indem man jetzt beispielsweise hier diese Mehrgenerationenhäuser so ein Stück weit propagiert, dass man sagt, ja gut, da kann die Oma wohnen, da wohnen die Kinder, da wohnen die Eltern und so weiter. Also dass man das alles wieder versucht, so ein Stück weit zusammenzufassen. Und ich denke, das wäre so ein Ding, so ein gesellschaftlicher Schritt, den man vielleicht auch so ein Stück weit gehen muss. Von dem ganzen finanziellen und wirtschaftlichen mal abgesehen, dass man, also du wirst auch dich von dem Staat nicht lösen können, wenn du nicht wieder auf diese, ich sag mal, kleinste gemeinsame Einheit dich wieder zurückbrichst. Also dass du sagst, okay, Familie, ne? Du weißt ja,
aber laut die kleinste Einheit ist ja.
Ist das Individuum. Ja. Du weißt aber, ne, aber du weißt auch, was Linke sagen, ne, die Familie ist ja die Keimzelle des Faschismus. Ja, und deswegen muss die Familie ja abgeschafft werden. Hierarchisch
organisiert und deswegen abzulehnen und bla bla bla.
Genau, bla blub. Ja. Und was wir davon haben, sehen wir jetzt. Wir sehen das jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche alten Leute irgendwo im Müll nach irgendwelchen Pfandflaschen kramen. Ja, ich glaube, wenn die in einer funktionierenden Familie eingebettet wären, mit, wie gesagt, Kindern, Enkelkindern, dann wäre das vermutlich nicht nötig, ja. Mhm. So, aber wir sehen, der Staat hat sich angemaßt, diese Strukturen und alles, was mit diesen Strukturen verbunden ist, nämlich auch so eine gewisse Versorgung an sich zu reißen, familiäre Strukturen zu atomisieren.
Ja, Geld aus den Familien rauszuziehen.
Richtig, dass überhaupt gar nicht erst die Möglichkeit besteht. Gar nicht
die Möglichkeit besteht, sich gegenseitig um sich zu kümmern.
Ja, ja?
Genau. Da wird das rausgesaugt aus der Familie und dann wird das irgendwo umverteilt erstmal und in der, versackt ein bisschen in der Bürokratie und dann kommt das dann zurück als Almosen, so von wegen, ja, ihr könnt euch ja nicht um
das selber kümmern. Es kommt ja nicht mal alles zurück, es kommt ja nur so ein Bruchteil zurück. Ja, es wird ja vorher erstmal durch den Beamtenapparat geschreddert und aufgesaugt. Wir wissen es ja von, ich weiß es nicht, 100.000 Bediensteten.
Die 80.000 Leute in Arbeit vermittelt haben.
Ja, genau. Ja,
ich glaube ein Drittel oder so, oder war es sogar mehr als ein Drittel, ging ja irgendwie an, also was die Sozialkassen einnehmen, geht ja nur für die Verwaltung und das Umverteilen drauf.
Ja, genau.
Das ist völlig wild. Völlig wild.
Meine Theorie ist ja auch, dass das hier kein Parteienstaat ist, sondern ein Beamtenstaat.
Als wenn meine Oma zu mir kommt, wir leben jetzt mal in einer Welt, wo sie keine Rente bekommt, und sagt, würdest du mich finanziell unterstützen, ich muss irgendwie die Miete zahlen oder das Essen zahlen oder so. Was ist der Teufel was? Und dann sage ich, ja, hier sind 100 Euro, warte mal, hier sind 70, ich verbrenne einfach mal 30. So, wie sehr freut sich die Oma über die verbrannten 70 Euro? So, also, das ist jetzt wieder ein bisschen weit hergeholt, zu bildlich, aber es ist halt im Prinzip genau das. Du verbrennst auf dem Weg von dir zu deiner Oma, verbrennst du einfach 30% des Geldes.
Genau.
Durch diesen Beamtenapparat, der da drumrum ist.
Ja, aber es geht ja, da fällt mir jetzt gerade ein, was du sonst noch gesagt hast, hier dieses andere, deine Zwiebeltheorie. Es geht ja gar nicht um die Oma. Ne, wir sollen uns ja gar nicht um die Oma kümmern.
Stimmt, das ist
Es ist ja auch so SPD-Sozialismus-Ideologie, dass die Oma ja gar nicht so sehr zählt. Es zählt ja viel mehr
der Stein irgendwo.
Der Stein. Der Stein ist wichtiger als deine Oma. Das ist
so im Endeffekt,
original. Ja. Das ist linksliberale Realität. Das ist linksliberaler Wertekanon, dass der Stein wichtiger ist als deine Oma. Bitte,
Kollege Kohl. Ich habe hier eben auf X so eine Grafik gefunden. Das scheint aus einer Studie zu sein, die ich jetzt nicht benennen kann.
Einblendung jetzt.
Und das ist eine Heatmap von Konservativen und oder Conservatives und Liberals. Also wir reden quasi über die Weltanschauung in den USA von Conservative und Liberals. Die Liberals haben ja gar nichts mit uns zu tun in dem Sinne.
Also die Liberals
sind Sozialdemokraten.
Ja, das ist so im Prinzip die SPD.
Genau, SPD, Linke, Grüne. Ja. Und Konservative sind dann eher so, AfD, dies, das. Ne? So, Und dann sehen wir halt diese, meine Theorie ist ja die, ich habe mir das damals so gedacht, so wie funktioniert das eigentlich mit Solidarität? Und bin dann irgendwie auf dieses Konzept gekommen, dass es so von innen nach außen funktioniert, so eine Art Zwiebel halt. Also ich bin irgendwie so dieser Zwiebelkern und darum ist meine Familie, darum sind dann meine Freunde, dann sind meine Bekannten, dann sind irgendwie entferntere Bekannte und so weiter und so fort. Und irgendwann ganz außen, da interessiere ich mich dann schon nicht mehr so sehr für, ist dann
der Stein.
John aus Kansas oder so, ja, mit dem ich gar nichts zu tun habe. Und dann kommt der Stein, genau. Dann kommen Steine. So, aber so, und dann sieht man ja auf der Heatmap. Und also die ist halt im Prinzip genauso aufgebaut. Das sind halt, das sieht man jetzt sehr schlecht, Kreise, die dann immer weiter nach außen gehen, von 1 bis, was ist das, 19, 16, wie auch immer. Und es fängt halt genauso, wie ich das gesagt habe, mit der Kernfamilie an, dann der erweiterten Familie und so weiter und so fort. Und endet nachher bei alle lebenden Dinge im Universum, Pflanzen und Bäume. Und dann Punkt 15, also der allerletzte, ist alle Leben oder alle natürlichen Dinge inklusive Steine. Mhm. So. Und dann sieht man in dieser Grafik einfach, nochmal Einblendung jetzt, das Konservative halt quasi im Inneren der Zwiebel sind, ja, also Familie und ich selbst sich dann vielleicht sogar im Mittelpunkt haben, wobei das sieht man eigentlich ziemlich deutlich, dass sogar bei Konservativen, dass ich selbst nicht mal wirklich im Mittelpunkt steht. Mhm. Und ja, bei den Liberals ist es genau andersrum. Die haben mehr Empathie für Steine und andere Lebewesen im Universum als für sich, ihre Familie und ihre Freunde. Mhm. Es ist Das muss ja dann in der völligen Selbstdekonstruktion enden eigentlich. Mhm. Also völlige Selbstaufgabe und ich lebe im Prinzip für so ein mystisches Etwas, so, weil wenn du dich um alles kümmerst, so, dann kümmerst du dich ja im Prinzip um gar keinen, weil du ja, also wenn ich mich jetzt um dich kümmern würde, so, dann würdest du das wirklich erfahren. Mhm. So, keine Ahnung, ich helfe dir bei irgendetwas oder so. Aber wenn ich jetzt allen helfe, dann kriegen ja nur so einen Bruchteil davon. Mhm. Und eigentlich hat das schon wieder fast gar keine Auswirkung. Mhm. So. Und 30% versickert dann noch in der Bürokratie. Nee, aber es ist halt, ja, wir haben es hier mit komplett unterschiedlichen Weltbildern zu tun. Dann ist ja wieder die Frage, wo kommt denn das eigentlich her? Ist das sozial konstruiert, wo ich teilweise sogar mitgehen würde? Oder ist es halt vollständig genetisch, wo ich auch teilweise, also ich gehe nicht bei dem vollständig mit, aber ich sage, das ist halt so eine Mischform vielleicht. Mhm. Und ja, ich glaube aber auch, dass das, also da muss man, im Prinzip muss man diesen, den Ralf Blinkmann, dem, ich bin am Überlegen, ob ich den frage, ob der einen Podcast mit mir machen will, weil der, ich glaube, der rafft das total hart mit der, also der ist ja Diplompsychologe, glaube ich, ehemaliger Professor sogar oder sowas. Und es geht halt eigentlich tief in die Psychologie. So, okay, weil ich erkenne ja zum Beispiel bei diesen Liberals auch so, also ich habe das Gefühl, die haben überhaupt gar keinen Selbstwert und bauen ihren Selbstwert daran auf, andere glücklich zu machen oder anderen zu gefallen oder anderen zu helfen oder irgendwie sowas. Ne?
Ja, wenn ich das mal relativierend reingreifen kann. Ich glaube schon, dass die einen ganz enormen Selbstwert haben.
Narzisstischen.
Es geht dabei darum, dass man die Bestätigung im Außen sucht und je weiter ich nach außen gehe, desto bestätigter bin ich. Also das haben wir ja, wie gesagt, 2015 par excellence haben wir das erfahren. Wir haben gesehen, wir geben eigene Interessen vollständig auf, öffnen die Grenzen, haben die Tore weit auf, schmeißen mit Teddybären um uns. Refugees welcome. Wir ignorieren dabei nicht nur eigene Interessen, finanzielle Interessen. Es kostet einfach schlicht und ergreifend Geld, die Leute erstmal reinzukommen. Wir ignorieren Sicherheitsinteressen, weil man es auch hätte vorher schon ahnen können, dass das eventuell mit gesellschaftlichen Problemen einhergeht, diese Massenzuwanderung. Und wir ignorieren vor allen Dingen auch unsere Kinder. Ja, also das ist das Allerschlimmste, wenn du so darüber nachdenkst. Also auch Linke haben ja Kinder, haben Kinder, die zur Schule gehen müssen. Und denen bürdet man dann eben diese Zustände auf, so wissentlich und willentlich nach dem Motto so, ja, aber ich kann jetzt als guter Mensch dastehen. Ich kann jetzt durch mein total verqueres Denken, kann ich jetzt als jemand dastehen, der sich nicht nur ganz egoistisch und
Ne,
um sich selber und seine eigenen Gedanken macht, sondern ich habe das Größere im Bild. Und weil ich das Größere im Bild habe, bin ich auch derjenige, der bessere Mensch ist. Also deswegen passt schon besser Mensch absolut
ja, noch
1a auf diese Leute. Also die
guck mal, ich bin Teil der Klimarettung.
Ja.
Ne? Also dieses Teil eines Großen zu sein irgendwie. Und
ja, die Leute.
Am Ende ist es wahrscheinlich vielleicht nur ein Fokus. Worauf legt man halt Fokus?
Ja.
Ne? Legt man eher Fokus darauf, aufs Außen oder ins Innen?
Ja, aber guck mal, warte, es ist ja was anderes. Also der Fokus, also ich würde jetzt mal sagen, ich würde dann ja eher dem konservativen
Obwohl ich würde mich nicht mal als konservativ bezeichnen, weil ich halt Dinge tue, die Konservative niemals tun würden und nicht gut finden.
Ja, aber wie gesagt, ich würde mich wahrscheinlich diesem konservativen Wertekanon da Zwiebelmodell 100%. Da zugehörig fühlen. Aber ich merke jetzt nicht, dass mein Selbstwert dadurch irgendwie größer wird, dass ich meine Kinder liebe, ja, und dass ich alles für meine Kinder tue. Also da habe ich überall das gar nicht vorhanden. Das sind meine Kinder, das ist meine Frau, das ist meine Familie. Du hast
so Selbstverständlichkeit.
Die liebe ich wie bescheuert und darum tue ich alles für die, ja, und alles andere, ja, wie gesagt, das ist, wie soll ich sagen, das zählt halt nicht. Also für mich zählt es nicht. Also ich, wie gesagt,
oder
ich
ist erstmal, hat erstmal eine niedrige Priorität.
Absolut niedrigste Priorität, wenn du so willst. Also, so insofern, also ich ziehe zum Beispiel kein gesteigertes Selbstwertgefühl daraus, dass ich jetzt, was weiß ich, meinen Kindern ein Eis kaufe. So nach dem Motto, ich bin der tolle Vater, der seinen Kindern jetzt gerade ihr Eis gekauft hat. Ich freue mich dann einfach, dass ich meine Kinder freue. Ne? Du weißt, was ich meine. Ne?
Das würden ja so Narzissten machen. Die würden dann zeigen, guck mal, wie toll ich mit meinen Kindern
umgehe. Ich habe meinen Kindern ein Eis gekauft.
Als narzisstische Erweiterung irgendwie. Und da wird dann auch super viel Druck aufgebaut auf die Kinder, weil die müssen ja auch dem Bild entsprechen, das man im Kopf hat. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Also Psychologie ist ein super interessantes Thema.
Ja, apropos Ralf Blinkmann, du hast es gerade erwähnt, der erscheint tatsächlich in der nächsten Ausgabe von Eigentümlich frei, die demnächst erscheinen wird. Aber hier, Einblendung jetzt, meine Damen und Herren. Die alternative Atlantikbrücke, das ist die aktuelle Ausgabe von Eigentümlich frei. Das muss ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen. Falls Ihnen dieses Format gefällt, dann abonnieren Sie unbedingt dieses Format hier, diesen Kanal, lassen Sie einen Daumen da und kommentieren Sie, was das Zeug hält. Also man wird ja, um das jetzt mal ganz kurz hier einzustreuen, wir wundern uns ja permanent über den doch sehr, sehr großen Zuspruch dieser Sendung und wundern uns gleichzeitig darüber, dass die Klickzahlen doch im eher untergeordneten Bereich bleiben und gar nicht so wirklich steigen. Und das hängt tatsächlich damit zusammen, dass YouTube hier einen entsprechenden Algorithmuswandel vollzogen hat. Also erstmal ist es so, dass Zuschauer, die sich das Ganze hier mit einem Werbeblocker angucken,
die werden nicht mehr mitgezählt.
Die werden nicht mehr mitgezählt und auch Zuschauer, die sich nicht angemeldet haben, also die über kein Google-Konto bzw. YouTube-Konto verfügen, die werden auch nicht mehr gezählt. Ja, also das ist ganz verrückt. Und der Algorithmus, der denkt sich halt auch so, ja, ich muss halt unbedingt darauf achten, wie wird diese Sendung angenommen, wird die ganz geguckt, wird die nur teilweise geguckt, wird die geliked, erzeugt die Resonanz, und falls Sie uns dabei unterstützen wollen, diese Sendung, ja, wir wissen ja, dass wir die Influencer der Influencer sind, ja, das erfahren wir tatsächlich immer und immer wieder, also mal eine Bitte an alle Influencer von Ihnen, die irgendwie über eine gewisse Reichweite auf den sozialen Medien oder sonst wo verfügen. Teilen Sie uns. Das ist das Wichtigste und das Beste, was Sie für uns tun können. Und natürlich die EF kaufen, eigentümlich frei kaufen, als Einzelausgabe, Schnupperabonnement oder Jahresabonnement.
Und in der nächsten Ausgabe gibt's Beef.
Beef.
Naja.
So ein bisschen, ne?
Es ist Ich will ja nicht zu viel verraten.
Genau, ja, das verraten wir dann.
Also man muss jetzt keinen heftigen Schlagabtausch erwarten. Nein. Es gibt Kontroversen.
Wir sind Libertäre und auch wir Libertäre neigen dazu, uns auch hier bei der einen oder anderen Sache zu unterhalten. Also
vor allem um Geschmacksfragen.
Ja.
Und ja gut, in dem Fall ist es eine ökonomische Frage, aber am Ende ist es auch nur eine Massengeschmacksfrage.
Ja.
Aber ja.
Wir haben uns trotzdem gern.
Eben.
Ja. Trinken Bier miteinander. Apropos an dieser Stelle, meine Damen und Herren, Einblendung jetzt. Die Anmeldefrist für die jetzt kommende EF-Konferenz auf Usedom, ja, die neigt sich ganz allmählich dem Ende zu. Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, aber bis zum 18., 19. Dezember. Danach sind wir ja im Weihnachtsurlaub und danach und ist die Konferenz, ja, dann wird's richtig eng. Also dann ist ja schon Januar und vom 16. bis zum 18. Januar treffen wir uns mit ganz, ganz vielen wundervollen, tollen Leuten auf Usedom. Unter anderem Oliver Gorus, Thorsten Polleit, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag auch an dieser Stelle.
Herzlichen Glückwunsch.
mit Andreas Tank, dem rosaroten Panzer, Christian Schneider, mit Markus Krall, mit Dirk Maxeiner, Luis Patzos und Michael Werner und wie sie alle heißen. Schauen Sie gerne mal vorbei auf der Seite eigentümlich frei, /Konferenz, also Einblendung jetzt, ne? Da finden Sie dann den Weg. Da sehen Sie dann, wer alles zugegen sein wird und über was dort dann die Vorträge gehalten werden. Also es haben sich jetzt dieses Jahr doch schon wieder mehr Leute angemeldet als zur letzten Konferenz.
Stimmt, ja.
Ja, also die Plätze werden weniger und weniger. Seien Sie unbedingt zwingend dabei. Und ja, komm, jetzt ist es ein Werbeblock. Komm, machen wir Werbeblock. Ich wette, jetzt springen die Zuschauer ab. Werbeblock. Ja, ja.
Aber jetzt geht der Trend wieder
darunter. Jetzt geht's rasend bergab. Wissen Sie was? Nächste Woche ist schon unsere 200. Ausgabe Dachtheken-Duett. Wussten Sie das? Nächste Woche ist es soweit. 200 Folgen Dachtheken-Duett. Wir wissen gar nicht, was wir machen, aber wahrscheinlich machen wir nichts. Aber was wir jedenfalls machen, es wird ein Weihnachts-Special geben. Dieses Jahr allerdings wieder in Studio B als Dachcouch-Quartett mit uns Vieren, also mit Herrn Koll, mit Herrn Lichtschlag, mit Herrn Werner und mit mir am 18.12., ich denke ab 12 Uhr.
Können wir doch machen.
Ja. Livestream, notieren Sie sich das Datum, Livestream am 18.12. hier aus Studio B und am 19.12., meine Damen und Herren, dann ist EF-Weihnachtsfeier /Stammtisch, libertärer Stammtisch in Grevenbruch. Da wird die ganze Redaktion zugegen sein, da werden die ganzen Stammtischbesucher zugegen sein, falls sie uns dann mal treffen möchten, falls sie beispielsweise keine Zeit haben, um nach Usedom zu kommen, kommen sie vorbei am 19.12. nach Grevenbruch. Zu unserer Weihnachtsfeier, zu unserem Stammtisch. Das
wird da auch gekegelt? Habe ich das richtig gehört? Ich glaube, die haben die Kegelbahn auch.
Ich glaube, wir müssen noch mal zum Theo und Theo noch mal sagen, dass wir die Aufzeichnung bzw. den Stream doch nicht da machen, aber dass wir stattdessen die Kegelbahn in Beschlag nehmen. Dann
ich glaube,
kegeln
die haben
wir
die
da
schon gebucht.
Ja.
Irgendwer hat da auf dem Stammtisch schon gesagt für den Tag.
Ob der Flo oder ich glaube, der Flo hat das so angedeutet.
Das gewesen sein, ja.
Ja, also wie gesagt, schauen Sie vorbei, haben Sie keine Scheu. Wir freuen uns über Ihr Erscheinen dort. Wir werden so richtig krachen lassen, ne? So schön viel Bier trinken
und
kegeln.
Oder auch gemütlich,
ja.
Ich meine, also Sie müssen sich das ja so vorstellen, auf den Stammtischen. Da sind verschiedenste, also das ist ein Lokal und man hoppt so von Tisch zu Tisch und mal ist man da, mal ist man da und so weiter. Und manche haben irgendwie gesittete Unterhaltungen und manche lachen halt einfach nur SPD-Politiker aus. Manche trinken viel Bier, manche trinken gar kein Bier. Also da gibt's für jeden eigentlich irgendwie was. Ja, manche philosophieren.
Ja.
Also
es ist wirklich, ich glaube, die meisten Leute, die dort zugegen gewesen sind bei den libertären Stammtischen, die haben es, glaube ich, nicht bereut. Ja. Ne? Also so, und es erscheinen auch Leute immer mal wieder, ne? Also das heißt auch die Anreise, die manche Leute auf sich nehmen, die sind zum Teil auch länger. Also es kommen Leute aus quasi
lohnen,
aus ganz Deutschland, also ob Hamburg, Augsburg aus dem Osten, hatten wir auch schon Leute da, ja, alles Mögliche.
Hoher Norden,
ferner Osten, wilder Osten und ferner Süden, ne? Alle sind dabei, ja. Also wie gesagt, wir würden uns freuen, schauen Sie vorbei, das ist wie gesagt ein Gewinn. Da treffen Sie dann wirklich mal auf einen Haufen libertärer Leute, ne? Apropos, an dieser Stelle, jetzt muss ich es doch vorlesen. Und zwar, wir haben tatsächlich eine Zuschrift bekommen.
Weil man da auch noch sagen muss, dass ja nicht alle die reine Lehre Libertäre sind.
Nein.
Also es gibt so reine Lehre Libertäre wie mich, wobei ich auch nicht immer 100% reine Lehre bin, ne? Aber da gibt es halt Abstufungen bis, wir hatten Leute von der Partei Die Basis da, ja, also wirkliche Demokraten.
Ja.
So, und da ist auch eine Abstufung drin. Und wer jetzt sagt, oh, ich bin kein reiner Lehre Libertärer, nicht, dass ich da irgendwie hinkomme und was Falsches sage oder so. Nee, das sind auch noch andere Leute, die ihnen da wahrscheinlich auch noch.
Wir sind alle ganz normale Menschen. Das ist das Wichtige. Ja, genau, wir sind normale Menschen und wir lachen halt über die SPD. Das ist Mindestvoraussetzung. Ja, also diese Mindestvoraussetzung werden Sie vermutlich erfüllen. Sie müssen SPD-Politiker auslachen können. Und zwar aus tiefstem Herzen. Und Friedrich Merz dürfen Sie nicht mögen. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. So, ansonsten wollte ich hier noch mal eine kurze Zuschrift vorlesen, weil sie jetzt gerade so schön passt. Hallo Martin, hallo André, hallo Unbasiert. Unbasiert ist er. Seit langem gehört das Dachtheken-Duett neben JBM Jungbrutal Marktradikal am Sonntag und dem Michael Monday bei Harlekin zu meinen regelmäßigen wöchentlichen Podcasts, welche ich immer wieder feiere und die mir helfen, den täglichen Wahnsinn zu verdauen. Daher die Frage, wann ihr euch mal wieder zu einem Dachcouch-Quartett vereinigt. Habe ich gerade gesagt, am 18.12. ist es soweit. Mhm. Vor gut 2 Monaten hast du erstmals auf unseren libertären Stammtisch in Berlin verwiesen und haltet euch fest, aufgrund dieser Erwähnung sind tatsächlich drei zusätzlich gekommen. Ihr habt also auch Fans in der Kommi-Stadt Berlin. Und das, obwohl ich eine Mauer drum bauen möchte. Vielleicht klappt das ja nochmal. Am Freitag, den 12.12. feiern wir libertäre Weihnachten. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Jetzt weiß ich nicht, Einblendung jetzt. Würde ich sagen, hier, dann gebe ich dir hier die E-Mail-Adresse. Einblendung jetzt. Kann sich dann gerne bei mir melden. Tun Sie das und treffen Sie in Berlin auf Libertäre. Die gibt's auch da. Kaum zu glauben. Ja. Na dann bis sicherlich zum nächsten Afuera-Fest. Hoffen wir mal, es findet statt. Bevor ich in die Weihnachtswünsche übergehe, noch eine Frage an euch für die libertären Basics. Nein, nicht wer dann die Straßen baut, sondern wie meint ihr, würde ein Rechtssystem in Enkepistan organisiert sein? Olli Jannich und Steven Molyneux haben hier zwar gute Bücher geschrieben, aber es lesen ja nicht alle so gern. Und die Diskussion, wie würde es in einer freien Welt organisiert sein, sind immer spannend. Verzeihung. Nun das aber frohe Weihnachten schon mal. Danke für eure wertvolle Arbeit für die Freiheit. Freiheitliche Grüße, Mitch Cotton, aka Prince of Freedom, Name darf auch genannt werden. Haha, habe ich jetzt getan.
Sehr gut. Die Frage war
Recht.
Ey, wie viele Stunden haben wir noch? Also wir können wirklich bei den Basics anfangen, ja?
Ja.
Basics sind in 3 Minuten erklärt.
Ja, hau raus.
Bei Libertären geht alles auf Selbsteigentum zurück, das nicht verneinbar ist.
Ja.
Und dann geht ja im Prinzip die Frage los, also ich gehöre mir. So, und jetzt ist ja die Frage, wie verhalte ich mich in Gesellschaft mit anderen? So, brauche es da irgendwie eine Moral oder so? Und wenn ja, wie sollte diese denn aussehen und so weiter? Dann sagt man sich, ja, diese Moral sollte dieses Selbsteigentum auch widerspiegeln, weil die Moral sollte jetzt nicht widersprüchlich gegenüber meinem Axiom sein. So, jetzt ist schon wieder fast zu weit hergeholt. Nee, aber Dann haben wir diese Moral, ja, dieses Nicht-Aggressionsprinzip. Also tue keinem friedlichen Menschen Aggression an. Ja, keine Gewaltandrohung, Gewaltanwendung gegen friedliche Menschen. So. Und darauf würde man ja dann ein Rechtssystem aufbauen. So, und da müsste man ja auch darauf achten oder sich die Frage stellen, was will man denn mit so einem Rechtssystem überhaupt erreichen? Will ich, und da ist halt die, meine These, ich möchte Konflikte vermeiden oder klären können mit diesem System. Mhm. Ich möchte aber keine Konflikte erzeugen. Mhm. So, jetzt müssen wir das, über das Wort Konflikte reden. Konflikte sind halt immer zwei verschiedene Individuen wollen mit einer Sache oder einem Körper etwas Unterschiedliches tun.
Interessen so, da, kollidieren.
Genau, dann hast du einen Konflikt. Und das bezieht sich immer auf irgendwas Physisches. Ich möchte mit deinem Körper etwas tun, was du nicht tun willst. Da gibt es dann diverse Dinge, die Männer mit Frauen manchmal dann machen. Oder ich möchte mit deinem Geld tun, was du nicht möchtest und so weiter. Und da, oder mit ich will jetzt mit deiner Tasse irgendwas tun und du willst aber nicht, dass ich... So, das sind Konflikte. So, und jetzt sollte dieses, ein Rechtssystem ja jetzt keine Konflikte schaffen. Das heißt, das muss sich dann wiederum auf das Selbsteigentum und das Nicht-Aggressionsprinzip zurückbeziehen. Heißt, keine Aggression gegen friedliche Menschen. So, und wenn man das eigentlich verstanden hat und dann noch verstanden hat, dass ein Richter zum Beispiel nicht... Teil des Konfliktes sein darf. Mhm. Also ich dürfte jetzt nicht darüber entscheiden, wie wir, also du willst was mit dieser Tasse hier machen und ich will was mit dieser Tasse hier machen und ich bin jetzt der Richter und das wäre sinnentleert, also quasi wiederum gegen der Idee, warum man Recht überhaupt braucht, wenn ich selber entscheiden würde. Mhm. Dann über die, also
du bist Richter. Ja. Und, ich bin und nicht Richter und wir Konflikt. Beide haben einen Konflikt mit dieser Tasse. Dann wirst du als Richter natürlich nicht...
Ja, würde ich in, natürlich in meinem Sinne...
Natürlich, dann hast du ja recht, weil du ja Richter bist.
Und deswegen sind ja Eigentumsrechte wieder wichtig, weil man ja wissen will, wer hat denn jetzt nun wirklich das Anrecht auf diese Tasse, das damit zu tun, was er... So, und daraufhin kannst du ein komplettes Rechtssystem aufbauen. Hm. Du hast Mord, Totschlag, Vergenusswurzelung, ich will das Wort nicht sagen, wegen dem YouTube-Algorithmus, Diebstahl, Raub, du hast Betrug, im Prinzip ja schon alles mit drin, wenn du dich auf diese Grundwerte beziehst. Und dann geht es ja nur noch um die Durchsetzung. Mhm. So, aber die, ich weiß nicht, ich will keine Stunde jetzt referieren. Ja. Durchsetzung ist ja auch, wer hat denn eigentlich das Recht zur Durchsetzung? Also, so mal ganz ursprünglich so, ja, okay, du nimmst mir jetzt die Tasse weg so und ich nehme mir die einfach wieder zurück. Mhm. So, da wird ja jetzt keiner sagen, dass ich dir Unrecht getan hätte. Und es ist immer ein bisschen wild, wie das in meinen Gehirnwindungen abläuft, wo das alles hingeht und das, du kennst ja dieses Meme, wo der so Fäden zieht und genau. Jetzt weiß ich aber wirklich nicht mehr, wo ich hin wollte. Genau, ja, Durchsetzung.
Tasse.
Genau, Durchsetzung irgendwie. Aber wenn du mir die jetzt hier wegnimmst, die Tasse, und ich möchte mir die zurücknehmen, aber du hältst mich dann jetzt davon ab, so dann haben wir ja jetzt auf einmal dann tatsächlich den Konflikt. Und dieses sich aber die Tasse wiederzuholen, ist ja schon nach dieser Moral und nach diesem Recht ist es ja dann mein Recht. Mhm. Und dann geht es darum, ich kann mir die dann auch mit Gewalt nehmen. Mhm. So, und aber wenn ich das vielleicht nicht alleine kann, weil ich vielleicht eine kleine, zierliche Frau oder ein Kind bin oder sonst irgendwas, ja, dann frage ich meinen Papa oder wen auch immer oder jemand anders. Oder ich mache vorher einen Vertrag mit jemandem und sage, hey, wenn es hier zu Konflikten kommt, könntest du bitte das für mich regeln. Das nennt man dann Versicherung oder sowas. Mhm. Ja. Und dann lässt du das dann Versicherung durchsetzen. Mhm. So, sie hat dann ein Interesse daran, diese Sache durchzusetzen, weil sie ja dir entweder, also mir dann entweder die Tasse bezahlen muss oder wieder besorgen muss. Mhm. Gut, bei einer Tasse, ne, wir reden jetzt mal dann über ein Auto oder über ein, weiß ich nicht was, ne? Bei einer Tasse, weiß ich nicht, da wird die Versicherung wahrscheinlich einfach zahlen und sagen, ja, sie hat Geld. Lohnt sich nicht, dem dafür jetzt. aber dahin geht's im Prinzip so. Und wer da wirklich tiefer drin einsteigen will, ja, Stephen Molyneux oder Oliver Janich, die haben es eigentlich sehr gut erklärt.
Ja.
Und wie gesagt, es ist halt super komplex, das überhaupt mal in Kürze zusammenzufassen. Mhm. Deswegen frage ich, wie viele Stunden Zeit haben wir? Weil du im Prinzip dann ja auch wieder anfangen musst, alle möglichen Wörter zu definieren, damit man immer weiß, dass man vom Gleichen spricht und so. Hatten wir ja auch schon mal, wir sprechen ja mit den Linken überhaupt nicht die gleiche Sprache.
Ja.
Also wenn wir von Gewalt reden, da haben wir eine ganz andere Vorstellung davon als die. Mhm. Wenn wir von freien Markt reden, haben wir eine ganz andere Vorstellung davon als die.
Ja.
Wenn wir von Kapitalismus reden, wenn wir von Sozialismus reden, ganz andere Vorstellung gegenseitig. Mhm. Ja, Tugendhaftigkeit, keine Ahnung. Also, es ist alles durch diese Weltbilder komplett getrennt und wir sprechen gar nicht eine Sprache und deswegen muss man Worte definieren oder mal zumindest seine eigene Definition bringen, damit überhaupt der Gegenüber das die Möglichkeit hat, einen zu verstehen.
Mhm.
So. Und dann wirkt dann alles sehr verkopft.
Ja, lieber Mitch, ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden.
Ich meine, er hat wahrscheinlich sogar die Bücher gelesen, aber
ja.
Es ist halt eine krasse Herausforderung, das irgendwie innerhalb von einer halben Stunde auszubreiten oder so.
Das stimmt schon.
Aber wie gesagt, Grundwerte, Selbsteigentum, dann Moral, Nicht-Aggressionsprinzip, dann kannst du darauf ein Recht aufbauen. Und darauf kannst du dann Durchsetzung aufbauen und so weiter und so fort. Und dann hast du einen stringenten Strang, der mehr oder weniger widerspruchsfrei ist. Ja. Teilweise hier bei Abtreibung zum Beispiel. Das befindet sich ja nicht im Feld Moral, also nicht Selbsteigentum, Moral, sondern im Feld Recht. Und da gibt es dann wieder zwei verschiedene Rechtsauslegungen. Mhm. Und deswegen streiten sich Libertäre auch um das Thema. Weil eigentlich, wenn man sich auf das Selbsteigentum beziehen würde, gäbe es gar keinen Streitpunkt
mehr.
Wobei doch, da gibt es ja den Streitpunkt, weil man ja dann fragt, haben Kinder oder hat ein Fötus ein Selbsteigentum? Egal, wie dem auch sei, da mache ich jetzt wieder Fässer auf. Es ist halt, es wirkt sehr kompliziert, aber eigentlich kannst du es von unten rab, vom Selbsteigentum hoch.
Mhm.
Und wie gesagt, im Prinzip diese Durchsetzung von Recht ist eigentlich nur eine Delegierung von Recht. Mhm. Also wenn du jemanden dazu beauftragst, ich rufe die Polizei, fang den Dieb.
Mhm.
So, ich habe ja eigentlich das Recht, den Dieb zu fangen und nicht die Polizei. Woher soll die das auf einmal haben, ohne überhaupt darüber informiert zu sein zum Beispiel? Ne? Also erst wenn ich die informiere, delegiere ich quasi mein Recht, den Dieb zu verfolgen. Darum geht's. Und dieses Recht kommt nicht einfach von oben, vom Staat oder so, der dann sagt, ja, Diebstahl ist ungerecht. Und deswegen haben wir eine Polizei. Wir gehen das halt von ganz unten an und die anderen sagen, ja, ich will aber eine Top-Down-Lösung haben.
Mhm.
Und da ist dann auch wieder der Konflikt irgendwo. Das ist dann quasi wieder das hier.
Ja, der Rechtsstaat in seiner jetzigen Form ist eine sozialistische
Kackidee. Ja, es ist Kack-Idee. Ein reiner Willkürstaat. Und damit meine ich nicht, dass Richter irgendwie willkürlich handeln oder sonst irgendwas, sondern irgendwer setzt Recht. Und das ist ja Willkür. Also irgendwie, ja.
Ah. Ja.
Ja.
Komm.
Sag mal, hoffentlich habe ich das gut erklärt. Falls da draußen Libertäre sind, die jetzt auch sagen, ich bin da tief drin, ich habe da was zu ergänzen, gerne in die Kommentare schreiben.
Ja. Oder Tipps geben,
oder wo man auch, was nachlesen kann. Das war falsch oder das siehst du falsch, auch gerne reinschreiben. Aber nicht so, boah, der Koll, der labert wieder Scheiße.
Ja,
so, bitte irgendwas reinschreiben, so was ich falsch sehe. Weil sonst, mir hilft das nicht, wenn da steht, der labert Scheiße.
Das hilft auch sonst niemandem.
Niemandem hilft das.
Wobei, ich glaube, du warst heute tatsächlich sehr gewhitepilled fast schon.
Ich bin richtig
gut gelaunt. Die Leute werden überrascht sein. Ey, der Koll, der ist ja echt, der hat ja gelacht. Aber der Kollege Koll, was ist los mit dem? Der ist ja gar nicht schlecht gelaunt.
Außer der Staat geht mir auf den Sack.
Ja, natürlich. Ey, aber was ich bin ja dieser Tage wirklich aller bestens. Aber jetzt habe ich ja noch Zuschriften. Ich glaube, es...
Ja, von mir aus können wir die noch machen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass ich es schaffe, die ganz vorzulesen. Nur hier vielleicht vom Markus, der hat uns nochmal darüber informiert, bezugnehmend auf die letzte Sendung, die Bahn in Spanien ist tatsächlich staatlich, nicht privat, so wie ich es vermutet hatte. So, und was, ich wollte auch nochmal Bezug nehmen auf die letzte Sendung. Ja, da haben wir ja, wir machen schon seit vielen Sendungen, wir schwurbeln hier ja herum. Ja, wir hatten ja, André und ich, die Feststellung gemacht, offenkundig ist es ja so, dass unsere Bundesregierung, zu der ja auch die SPD gehört, über die wir ja in dieser Sendung schwerpunktmäßig ablästern wollten, was wir hoffentlich auch gebührlich getan haben. Ja, wir haben ja geschwurbelt, dass diese Bundesregierung offenkundig komplett abgeschnitten ist von irgendwelchen Informationen, die die Weltpolitik betreffen.
Ja.
Ja, und das fällt ja nicht erst seit gestern auf, ne? Es ist ja schon etwas länger so der Fall, dass man, wenn man sich die deutsche Politik so vergegenwärtigt, dass man sich schon fragt, so was ist hier eigentlich los? Was stimmt mit diesen Leuten nicht? Und ich glaube, ich habe tatsächlich schon vor sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es die erste Sendung war, aber es war tatsächlich schon vor vielen, vielen Jahren. Da meine ich sogar mal die Feststellung gemacht zu haben, es wirkt ein bisschen so, als hättest du hier einen Haufen von Laien Darstellern, also einer drittklassigen Schmierenkomödie, die allerdings irgendwie auch ohne Regisseur auskommen müssen. Also die wirken wie ein mehr oder weniger kopfloser Haufen.
Impro-Theater.
Ja, Improvisierungstheater. Es wirkt alles sehr, sehr, sehr kopflos und es wirkt alles sehr, sehr wirr und man vermisst so eine gewisse Linie, die man da irgendwie herausdeuten könnte. Trotz allem, also ich meine, nehmen wir jetzt mal Klimaklimbim und so weiter, da könnte man ja herausdeuten, dass das verfolgt irgendwie so einen gewissen Sinn und Zweck. Aber schaut mal genauer hin, dann fällt doch auf, okay, irgendwie scheinen diese Leute doch ja, hier Improvisierungstheater aufzuführen. So, und da fand ich jetzt gestern? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das, ich habe jetzt einfach mal herauskopiert, diese Meldung. Bundeswehrgeneral Freuding. Pentagon bricht Kontakte zu deutschem Verteidigungsministerium. Berlin, das Pentagon hat offenbar seine Kontakte auf Arbeitsebene zum deutschen Verteidigungsministerium eingestellt. Das berichtet das Magazin The Atlantic unter Berufung auf Generalleutnant Christian Freuding. Auch die Kommunikation im Zusammenhang mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg ist demnach davon betroffen. Und das ist jetzt eigentlich, das ist total geil. Und ich meine, wir haben es erst letzte und vorletzte Folge Dachtegen Duett besprochen. Also, dass denen jetzt wirklich offenkundig die Anweisungen fehlen. Und zwar die Anweisungen, die von ganz, ganz oben kommen. Das hier mit dem Pentagon, das ist jetzt nur noch eine Stufe darunter. Mhm. Ja, also das Pentagon ist nicht die Ebene, die jetzt wirklich zählt. Also ich rede schon von einer etwas höheren Ebene, von der, ja, ich sag mal, unsere Bundesregierung oder auch die europäische Regierung vollständig und komplett abgeschnitten ist. Und darum wirkt das alles hier wie so ein komplett geisteskranker Hühnerhaufen, der hier irgendwie trotzdem noch versucht, die Geschicke zu lenken, was aber immer weniger und immer weniger funktionieren will und auch nicht tut. Siehe Umfrageergebnisse AfD und so weiter. Ne? Ja, das sind sehr, sehr interessante Entwicklungen und ich sage dir, ich meine, eigentlich sollten wir ja erst, ich glaube, wir müssen langsam mal zum Schluss kommen, damit wir das auch hier wieder hochladen können. Darüber müssen wir dann, glaube ich, wirklich beim Streaming reden. Was bringt die nächste Staffel? Ne? Mhm. Die nächste Staffel, ich vermute, das wird
wild.
Das wird richtig wild. Ich meine, die letzte Staffel war schon toll. Diese Staffel war nicht ohne, war richtig, richtig.
Sehr unterhaltsam.
Richtig unterhaltsam. Aber nächste Staffel, das wird dann mal so eine richtige Achterbahnfahrt, um das mal so zu formulieren, weil dann ja die Dinge wirklich erst so richtig zum Tragen kommen.
Wird Merz Kanzler bleiben? Wie verhält es sich mit Bärbel Baas? Wird sie sich mit den Arbeitgebern versöhnen? Wir könnten so einen Trailer machen.
Ja, genau. Ja,
was könnte Cliffhanger-Trailer.
Cliffhanger-Trailer. Bleibt Merz in der Regierung, keiner weiß es. Was macht sein verschollener Bruder? Taucht er auf? Ein Klassenkamerad.
Kriegt mal eine Nichte, von der er nichts weiß. Sie sucht Unterstützung bei ihm.
Ja. Ja. Das wird alles auf uns zukommen. Wobei, schade, dass ich hier.
Das ist halt echt eine Daily Soap einfach. So.
Eigentlich ist das alles eine Daily Soap. Darauf sollten sie sich.
Ja, das passt ja wieder zu diesem Schmieren oder zu diesem Theater, was sie machen, komplett ohne Regisseur und irgendwie kopflos und jeder.
Sie sollten das auch so sehen. Sie sollten das unbedingt auch so sehen. Wir lesen ja immer wieder in den Kommentarspalten, dass es für sie erbaulich ist, dieses Format zu sehen, was uns übrigens sehr, sehr freut. Aber wichtig ist, um das nochmal zu betonen, das Ganze, was uns hier so präsentiert wird, wirklich als Theater zu begreifen. Es ist nicht mehr. Glauben Sie mir, das ist wirklich nicht mehr. Es ist zu 99,9% Theater und was da wirklich abläuft, das werden wir vermutlich nie erfahren, außer wir sind vielleicht mal tot und werden dann mit dieser Erkenntnis überschüttet, was das alles wirklich soll. Ja, denke ich jedenfalls. Ne? Aber ansonsten würde ich sagen, komm, reicht für heute. Ne?
Ja.
Oder haben wir noch was zu sagen? Kaufen Sie Shampoo, Rasierwasser und Bartöl. Ja, wir können jetzt, ja, aber dann dauert das halt wieder Ewigkeiten mit dem Upload, ne?
Ich habe gestern wieder eine Dreiviertelstunde in mein Handy reingequatscht.
Einblendung jetzt. Nee.
Das ist unveröffentlichbar.
Okay.
Nee, weil auch wieder so viele Gedankensprünge.
Ja.
Ich habe über Süchte nachgedacht und Süchte in bei ADHS-Lern.
Okay.
Weil so Dopamin Mangel und so weiter und viele Suchtstoffe erhöhen ja auch den Dopaminspiegel.
Ja.
Deswegen sind AfDler, ADHSler
ja
womöglich ja auch anfälliger dafür.
Suchtanfällig.
Und ich glaube, da gibt's auch Forschung zu.
Ja.
Das waren nur meine eigenen Gedanken erstmal, aber wahrscheinlich wird jemand genau wie hier meine Zwiebeltheorie schon mal professionell aufgearbeitet haben. Schon mal vorher drauf gekommen.
Vielleicht haben Sie da ja Infos. Schreiben Sie die unbedingt in die Kommentare und vielleicht nochmal an dieser Stelle unbedingt der Hinweis darauf. Liken Sie oder disliken Sie ganz, wie es Ihnen genehm ist. Kommentieren Sie und ganz, ganz, ganz wichtig, das muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Ohne dass Sie aktiv dazu übergehen, dieses Format zu teilen und zu verbreiten, bleibt das auch mit den ja doch eher überschaubaren Zuschauerzahlen so, wie es jetzt ist. Insofern, wir sind da tatsächlich auf Sie angewiesen. YouTube ist da eher nicht ansprechbar, ne?
Oh.
Ja, in dem Sinne.
Alles Gute.
Ich hoffe erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Dann zur 200. Ausgabe vom Dachtheken-Duett. Haben Sie ein schönes Wochenende, einen wundervollen zweiten Advent. Ja, da haben Sie sich wohl.
Auch noch,
ja, Advent ist Vorweihnachtszeit. Ne? Wham läuft auf und ab im Radio.
Gut, dass ich kein Radio höre.
Ich liebe es. Ja, in dem Sinne, alles Gute, bis nächste Woche und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt. Wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht. Wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf das der Mensch erkennen mag. Die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken. Vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wärst auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.